oder an einen unsäglichen Sport.
Das ist Nia Liest, der Sonntagsbonus zum Podcast «Apropos». Simona Pfister, Autorin für das Magazin vom «Tagesanzeiger», findet eigentlich an der Formel 1 so ziemlich alles verkehrt. Die Umweltverschmutzung, das Macho-Gehabe, der Kommerz. Eigentlich sollte ihr der Sport mehr als zuwider sein, sagt sie sich. Und trotzdem schaut sie Sonntag für Sonntag die Formel 1 Rennen. Um die Faszination von einer, die nicht Auto fährt, für sehr schnelle Autos, um das geht sie in ihrem Text «Ode an einen unsäglichen Sport» von Simona Pfister, ist erschienen im Magazin vom «Tagesanzeiger». Und der Text wird hier vorgelesen vom «Tagi»-Redaktor Jean-Marc Nia. Das ist der zweite Teil. Viel Spass beim Zuhören.
Formel 1 ist auch eine immerwährende Castingshow. Wer sich nicht bewährt, der kriegt für die nächste Saison keinen Vertrag mehr, denn die Plätze sind begrenzt. 10 Teams à 2 Autos macht 20 Möglichkeiten, um Formel 1 zu fahren. Bei jedem Rennen geht es also für die Fahrer nicht nur darum, jetzt weit vorne zu sein, jetzt viele Punkte zu sammeln, jetzt vor dem Teamkollegen zu liegen, sondern auch darum, sich für einen Sitz bei einem guten Team zu empfehlen oder ihn nicht zu verlieren. Und damit komme ich zum dritten Schachbrett. Dem Drama. Die Kombination aus Extremsport, männlichem Ego, ständigem Konkurrenzkampf und viel Geld sorgt dafür, dass eigentlich ständig irgendwo ein Theater läuft. Zum Beispiel, wenn das Team Alpine bekannt gibt, es hätte seinen Reservefahrer Piastri als Stammpiloten für die nächste Saison verpflichtet. Nur damit der kurz darauf per Twitter widerspricht. Und damit impliziert, dass er zur größten Konkurrenz McLaren wechselt. Dieser Tweet ist bereits ein Meme geworden. Oder wenn die Teamchefs von Mercedes und Red Bull abwechselnd übereinander herziehen und behaupten, das andere Team hätte irgendeine Regel verletzt. Oder wenn der zweifache Weltmeister Fernando Alonso wieder mal über Boxenfunk raussaut, wie wenig er vom Können des siebenfachen Weltmeisters Hamilton hält. Auf all diese Dinge stürzen sich die Medien, mit denen die Fahrer nach jedem Rennen zwingend sprechen müssen. Und jeder Satz, den sie dabei sagen, wird seziert und mit allerlei Bedeutung ausgestattet. Über Fernsehen, Print, Websites, Podcasts, Twitter, Facebook, YouTube und so weiter. In einer Sportart, in der es auf absolute Konzentration und Präzision ankommt, kann so ein Rummel einen Fahrer schon mal aus der Bahn werfen. Ganz buchstäblich. Das machen sich manche zunutze, spielen Mindgames mit dem Konkurrenten oder gar dem Teamkollegen. Das unterhält die Fans, auch mich. Immer gibt es irgendwo irgendetwas über irgendjemanden zu reden. Die Verlockung ist dabei ähnlich, wie wenn man Keeping Up with the Kardashians einschaltet. Man kann extremen Menschen bei ihrem extremen Leben in extremen Umständen zuschauen. Der Vergleich ist nicht zufällig gewählt. Tatsächlich gibt es auf Netflix eine Art Reality-Show zur Formel 1. Das Kamerateam interviewt Fahrer und Teamchefs, zeigt ihre Kämpfe auf der Strecke und ihr Leben abseits der Strecke. Zwar nehmen es die Macher nicht ganz so genau mit den Geschehnissen, dafür ist alles mit dramatischer Musik und mit dem Röhren von Motoren untermalt. Das funktioniert. Drive to Survive ist ein Riesenerfolg und zu großen Teilen mit dafür verantwortlich, dass die vorher mit schwindenden Zuschauerzahlen kämpfende Formel 1 einen Boom erlebt, besonders in den USA. Dort haben sich die Zuschauerzahlen seit der Ausstrahlung der ersten Staffel 2019 verdoppelt. Weltweit ist die Anzahl der Fans allein seit vergangenem Jahr um 20% gestiegen. 3/4 dieser neuen AnhängerInnen sind unter 35 Jahre alt. Und immerhin 18% der Fans sind mittlerweile weiblich. Genau das war das Ziel der Liberty Media Corporation, als sie die Formel 1 übernahm. Ein jüngeres, weiblicheres, US-amerikanischeres Publikum. Dazu hat sie nicht nur den Netflix-Deal abgeschlossen, sondern lässt die Rennen auch immer mehr einer Super Bowl-Veranstaltung gleichen, mit Promis und Konzerten und produziert eine ganze Masse an Social-Media-Content und die Teams und die Fahrer ziehen mit. So gibt es zum Beispiel auf dem offiziellen F1 YouTube-Kanal regelmäßige Folgen von Grill the Grid zu sehen, eine Art Game-Show, in der die Fahrer in verschiedener Weise ihr Wissen zur Formel 1 testen müssen. Legendär ist der Auftritt von Sebastian Vettel, der alle Formel 1-Champions seit der ersten Weltmeisterschaft 1950 aufzählen konnte. In dieser Hinsicht ist Formel 1 dann doch wieder ganz im 21. Jahrhundert angekommen. Eigene Netflix-Reality-Show, Event-Party-Rennen, viel Social Media. Für mich ist einiges davon unterhaltsam, wie eben zum Beispiel Vettels Gedächtnis, aber ich könnte durchaus auch ohne Taylor Swift-Konzert in ein Rennen starten. Aber ich bin ja auch ein alter Fan, wie man in der Formel-1-Community sagt. Das heißt, ich bin jemand, der nicht erst seit Netflix Formel 1 schaut. Eigentlich sind nämlich meine Eltern schuld. Ich bin mit Formel 1 aufgewachsen. Sowohl mein Vater wie auch meine Mutter waren große Motorsportfans. Natürlich immer für Ferrari und sind sogar selbst auf Rennstrecken gefahren. Eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen ist, als ich mit meinen Eltern mit zur Rennstrecke in Monza durfte, auch Temple of Speed genannt, und mit meinem Vater eine Runde drehte, obwohl ich zu klein war, um richtig aus der Windschutzscheibe zu sehen. Und dann sind da noch all die Sonntage in den Sommerferien, als die ganze Familie bei strahlendem Wetter vor dem Fernseher saß und auf den Rennstart wartete, bei dem mein Vater uns Kinder immer anherrschte, ruhig zu sein. Was ich damals übertrieben fand, jetzt aber mit meinem Freund genauso mache. Entschuldigung auf diesem Wege. Vielleicht kann ich auch deswegen nicht aufhören, Formel 1 zu schauen. Es verbindet mich mit meiner Kindheit und meinen Eltern. Apropos Monza. Muss ich jetzt mal klarstellen. Die Autos fahren nicht im Kreis. Es ist kein Kreis, sondern es ist eine Rennstrecke mit Kurven und Geraden und Steigungen und Senkungen und überhaupt. Es ist kein Kreis. Ich würde gar sagen, dass die Strecken selbst das vierte Schachbrett sind, denn je nach Layout und Wetterbedingungen bevorzugen sie gewisse Autos und bringen Nachteile für andere. Mit durchschnittlich 250 km/h durch das Grün von Monza rasen? Gut für den Williams. Durch die engen Gassen von Monaco schlängeln, Häuser rechts und links, überall Wände und Banden? Gut für den Ferrari. Die Steilkurven am Strand von Zandvoort abwechselnd einnehmen? Gut für den Aston Martin. Das Nachtrennen in Singapur mit erleuchteter Skyline? Gut für die Fernsehbilder. Um mich auf die neue Umgebung einzustellen und vorzusondieren, welches Auto und welcher Fahrer nun wie läuft, schaue ich mir immer schon am Freitag die freien Trainings an und dann natürlich am Samstag das sogenannte Qualifying, das Zeitfahren um die Position in der Startaufstellung in 3 Runden. Bei den ersten 2 scheiden jeweils die langsamsten 5 Fahrer aus, sodass in der 3. Runde nur noch die 10 schnellsten um die Startplätze kämpfen können. Atemlos beobachte ich, wie da Charles Leclerc im Ferrari wieder einer seiner perfekten Runden hinknallt. Mit voll aufgedrehtem Motor und fast leerem Tank jagt er über die Strecke. Die Maschine dröhnt in hohem Ton, das ganze Material am Limit. Totale Konzentration. Jetzt muss alles stimmen. Jeder Millimeter entscheidend. Jede Millisekunde zählt. Ich schaue gebannt auf die Zwischenzeiten. Sektor 1 schnell. Sektor 2 schneller. Die Uhr läuft los. Die letzte Kurve und Pole Position. Schon 9-mal hat Leclerc das diese Saison geschafft. Max Verstappen nur 6-mal. Leider hat der ihn im Rennen meist überholt. Daran war aber auch das Ferrari-Team schuld. Ich muss es zugeben und komme damit zum 5. Schachbrett, der Boxenstopp-Strategie. Bei jedem Rennen müssen die Autos nämlich mindestens 1-mal an die Garage fahren, um ihre Pneus zu wechseln und im Rennen mindestens 2 verschiedene Reifenarten benutzen. Zur Auswahl stehen 3 Gummimischungen. Eine weiche, die schnell auf die Betriebstemperatur kommt, aber auch schnell kaputt geht. Eine harte, die nur langsam warm wird, aber dafür lange hält. Und eine, die zwischendrin liegt. Von jeder Reifenart hat jedes Team zudem pro Fahrer und pro Wochenende nur eine begrenzte Anzahl zur Verfügung. Wie das Team diese wann einsetzt und wie oft es sie im Rennen zusätzlich wechselt, kurz die Strategie, kann es aber selbst entscheiden. Mithilfe von Computersimulationen und, abhängig von Strecke, Startposition, Wetter, Es gibt auch zwei Reifen für Regen. Vermutete Reifenstrategie der anderen, Rückmeldungen des Fahrers über Boxenfunk und so weiter. Das ergibt eine schier Unzahl von möglichen Szenarien. Eine Art riesiges Sudoku mit Auspuff. Und ich rätsle mit Vergnügen mit. Gern auch die Fernsehkommentatoren korrigierend, wenn sie eine Strategiemöglichkeit übersehen haben. Doch halt! Crash auf der Strecke, gelbe Flaggen, Safety Car fährt raus. Bis das kaputte Fahrzeug weggeschafft ist, setzt sich der Sportwagen vors Feld der Formel 1 Autos. Die reihen sich dahinter ein, steuern nervös, rechts und links, besorgt um die Reifentemperatur, weil sich alles verlangsamt. In der Boxengasse währenddessen ein Tumult, alle Mechaniker machen sich auf einmal bereit. Nun fahren die Fahrer reihenweise an die Box, fast kollidieren sie, überall das Dröhnen der elektronischen Schraubenschlüssel. Los, Ferrari, jetzt verliert man wenig Zeit mit Reifenwechseln, aber nein, Ferrari verschläft die Gelegenheit. Dafür reagiert Red Bull richtig. So ähnlich geschah es diese Saison immer wieder. Ferrari versagte bei der Boxenstoppstrategie. Entweder hat das Team den weiter zurückliegenden Fahrer gestoppt, wie in England, oder die falschen Reifen gewählt, in Ungarn, oder es hatte nur drei Pneus bereit, in Holland. Red Bull dagegen liegt mit der Strategie meist richtig und ist beim Boxenstopp oftmals am schnellsten. Der Rekord des Teams dieser Saison 2,09 Sekunden. Als ich ein Kind war, war alles noch schlimmer. Damals tankten die Autos noch mitten im Rennen. Das ist heute aus Sicherheitsgründen verboten. Die Motoren sind aber auch derart effizient, seit 2014 sogar alle Hybrid, dass sie gut mit einer Tankfüllung durchs Rennen kommen. Zum Vergleich, alle Autos an allen Rennen zusammen brauchen weniger Kraftstoff als ein Flugzeug, das von Deutschland nach New York fliegt. Deshalb fällt das Fahren selbst gar nicht derart ins CO2-Gewicht. Viel schwerer wiegt die ganze Logistik, die es braucht, um die Autos und die Einzelteile, das technische Equipment und die Teammitglieder, die Fahrer und die Medienleute von einem Ort auf der Welt zu einem anderen zu bringen. Man sollte die Rennen stärker geografisch gruppieren, meinte deshalb Sebastian Vettel, sozusagen das umweltpolitische Gewissen des Fahrerlagers. Mal baut er ein Bienenhotel, mal warnt er per T-Shirt vor steigenden Meeresspiegeln, mal räumt er nach dem Rennen Abfall auf den Fantribünen weg. Seine Präsenz war für mich immer ein Trost dafür, dass ich mit meiner Einschaltquote diesen CO2-lastigen Wanderzirkus unterstütze. Leider tritt er Ende Jahr zurück. Was mache ich dann? Vermutlich werde ich weiterschauen. Nur als Teenagerin hörte ich für ein paar Jahre damit auf, stellte mich konsequent gegen diese machistische Umweltverschmutzung. Aber dann wurde ich krank. Musste lange Zeit im Bett verbringen und mein Wille brach. Ich brauchte die Formel 1, um mich von meinem Leben zu erholen. Und vermutlich ist es noch immer so. Der Sport ist für mich eine Art persönlicher Karneval. Ich begebe mich für eine begrenzte Zeit in einen Geisteszustand, der mich völlig absorbiert. Lebe für einen kurzen Moment ein Leben, das komplett anders ist als das meine. Tauche in Dinge ab, die vollkommen anders sind als alles, was ich in meinem Alltag tue. Kurz, ich lebe ein Wochenende lang die Antistruktur zu meiner Struktur. Ach so, etwas muss ich nochmals aufgreifen. Die Struktur der Formel 1, das heißt all die Regeln, die all diese Spielfelder zusammenhalten. Die FIA bestimmt und überwacht nämlich nicht nur die erwähnten technischen Regeln und die Finanzen, sie setzt auch die Sporting Regulations fest und durch nochmals 107 Seiten sowie den International Sporting Code inklusive 13 Appendices. In der Formel 1 ist also so ziemlich alles geregelt, von der maximalen Breite der Öffnung des Heckflügels über die Bestimmung, wie viel Abstand man unter Safety Car halten muss, bis hin zum erlaubten Schmuck für die Fahrer. Das sorgt mitunter für Streit und damit für noch mehr Drama und immer wieder mal für Verwirrung. Zum Beispiel, als Max Verstappen vor ein paar Wochen in Japan als Erster durchs Ziel fuhr und dachte, weil das Rennen wegen Regenverzögerung verkürzt ausgetragen wurde, würde er für den Sieg nur die halbe Punktzahl bekommen. Aber nein, wegen einer ungenau formulierten Regel gab es doch volle Punkte. Und Verstappen wurde Weltmeister, ohne dass er oder sein Team das im ersten Moment bemerkt hätten. Ich übrigens auch nicht. Formel 1 ist selbst für mich manchmal einfach zu seltsam.
Ode an einen unsäglichen Sport ist erschienen im Magazin vom Tagesanzeiger. Das ist der zweite Teil gewesen. Der Link zum Text, den findet ihr auch noch im Beschrieb zu dieser Episode. Und das war Nia Lies, der Sonntagsbonus zum Podcast «Apropos». Die nächste Folge von «Apropos» die gehört ihr morgen wieder, am Montag. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.